Deutschlandfunk, Medias Res.
Im Studio ist Martin Krebers, guten Tag. Klar stärkste Kraft, der Rassemblement National, geht als Sieger aus der ersten Runde der französischen Parlamentswahl heraus und könnte die nächste Regierung stellen. Mit welchen Folgen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für den deutsch-französischen Sender Arte, schauen wir uns gleich an. Wir beginnen aber mit einer Sperrung in Essen. Dort fand am Wochenende der AfD-Parteitag statt und die Sperrung, von der ich spreche, die betraf nicht etwa den Verkehr rund um die Gruger Halle. Die Sperre zog sich quer durch die Halle. Ein Absperrband trennte Journalisten von Delegierten. Das hatte es so noch nicht gegeben auf einem Parteitag. Nadine Lindner, unsere Hauptstadtkorrespondentin, war in Essen dabei. Warum wurdet ihr denn von der AfD auf Abstand gehalten?
Es ist tatsächlich so, dass es diese Art von Abtrennung zwischen Journalistinnen und Journalisten hin zu den Delegierten schon häufiger gegeben hat. Jetzt war allerdings neu, dass man aufgerüstet hat. Das war nicht nur eine einfache Absperrung, sondern es waren zwei Absperrungen, die dann ungefähr so einen Meter Sicherheitsabstand zwischen uns und den Politikern dann zur Folge hatten. Und am ersten Tag war es dann so, man konnte sich dann quasi mit dieser Distanz noch unterhalten. Am zweiten Tag wurde dann aber durchgesetzt vom Sicherheitspersonal, dass auch diese Gespräche über diese Absperrung hinweg, also über diesen Meter hinweg, dann auch zu unterbleiben hatten, angeblich aus Sicherheitsgründen. Und das hat für uns die Arbeit dann doch erschwert, weil es ist ja bei vielen Parteien so, dass vor einem diese vielen Reihen mit den Delegierten sind und man dann an den Tischen, an den Pressetischen sitzt und natürlich halt auch Politiker entweder zufällig oder dann halt mit Absicht dann bei uns vorbeikommen, um zu reden, um sich auszutauschen, um natürlich auch ihren Spin, ihre Sicht der Dinge da irgendwie zu verbreiten. Und das war in Essen für uns dann deutlich eingeschränkt durch diese Regelung.
Das heißt, direkte Gespräche hat es dann keine gegeben?
Na, es hat natürlich schon direkte Gespräche gegeben, weil man hat ja private oder man hat ja dann teilweise auch direkte Kontakte, kann ja SMS schreiben, wenn man die Handynummer hat. Oder es gab ja auch eine Art Tränke, also es gab unten im Erdgeschoss einen Ausstellerbereich, da war dann auch die einzige Versorgung mit Getränken und natürlich musste dann auch jeder mal irgendwo dort vorbeikommen. Das war natürlich auch ein Punkt, wo man sich dann begegnet ist, wo man sich dann auch mal austauschen konnte mit den Delegierten. Aber was natürlich nicht funktioniert hat. Und das habe ich auch selber bei mir so ein paar Mal gemerkt, dass man jemanden durch die Halle gehen sieht, mit dem man kurz was besprechen möchte und dann diesen Impuls hat, aufzustehen, dahin zu gehen, dann kurz das Gespräch zu suchen. Und das ging natürlich nicht.
Ist das Symptom für eine tatsächlich wachsende Distanz zwischen Partei und Presse?
Also ich würde sagen ja, weil in dieser Form habe ich das auch bei der AfD noch nicht gesehen. Bei der AfD muss man natürlich wissen, sie hat auf der einen Seite rhetorisch ein Stück weit abgerüstet, also sowas wie Lügenpresserufe, was es in den Vorjahren bei der AfD ja wirklich häufiger, das hat ja fast zum Standardrepertoire gehört, das hat man jetzt nicht mehr. Aber wenn man in die Programmatik reinschaut, sieht man in den politischen Zielen, zum Beispiel in den Landtagswahlprogrammen, ganz deutlich den Willen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu schmälern oder vielleicht am Ende ganz zu zerschlagen, die Rundfunkstaatsverträge zu kündigen. Und man sieht halt auch diesen Wunsch, dann auch immer wieder der Presse mal so einen mitzugeben. Kai Gottschalk hat das gemacht in seinem Unterton, als er sich als stellvertretender Parteivorsitzender beworben hat mit, ja, Sie da hinten und in den angeschlossenen Funkhäusern sollten doch mal bitte dies, das und jenes schreiben. Also da merkt man das schon. Und auch Kollegen aus den Ländern. Ich habe heute Morgen dann noch eine Rückmeldung von einem Kollegen aus dem ostdeutschen Bundesland bekommen und der sagt, in diesem Bundesland beim Landesparteitag, da wurden die Medienschaffenden wie Aussatz behandelt. Es gab zu wenig Arbeitsplätze, Klammer auf, das war bei uns auch so. Es gab keinen Strom. In Essen in der Grugerhalle gab es auch kein WLAN für die Journalisten. Und auch dieses Absperren, dieses Trennen, dieses möglichst Gespräche zu den Delegierten unterbinden, das war auch in diesem Bundesland so. Und da steckte offenbar der Jugendverband der AfD dann dahinter.
Nicht nur in der Halle, auch vor der Halle war die Stimmung angespannt. Mariam Lau, die Zeitjournalistin, hatte von einer Situation geschrieben, in der Journalisten des Deutschlandfunks angegriffen und angebrüllt worden wären. Damit war Nadine Lindner gemeint. Wie war die Situation denn? Schilder uns das mal.
Die Situation war ja so, dass die Grugerhalle weiträumig abgesperrt war. und es relativ viele Polizeistellen gab, wo man dann durchgehen konnte. Auch schon am Vorabend war das so. Und an diesem Samstag war es dann so, dass an diesen Durchgangsstellen sich auch Gegendemonstrantinnen und Demonstranten befunden hatten. Wir waren eine Gruppe von 4 Leuten, sind dann sozusagen durch dieses Spalier der Gegendemonstranten durch. 2 Kollegen von mir hatten eine Weste an, wo deutlich Presse drauf stand. Ein Kollege hatte noch ein Mikrofon in der Hand. Ich hatte meinen Presseausweis um den Hals, aber halt kein Mikrofon in der Hand. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die Menschen dazu bewogen hat. Sie haben mich dann für eine AfD-Delegierte gehalten, haben mich dann ja von der Gruppe abgetrennt. Ich war quasi die Letzte im Bunde. Ich war eigentlich auch schon fast durch diese Polizeisperre durch, haben mich dann halt abgedrängt, körperlich umringt, haben dann so auf mich eingerufen oder eingebrüllt, ob ich von der Presse bin, was ich denn hier mache, haben dann versucht oder ja mir meinen Zettel mit der Akkreditierung dann aus der Hand zu reißen. Und dadurch, dass das aber direkt vor der Polizeisperre war, war es dann so, dass die Beamten dann auch sehr schnell eingegriffen haben und dann halt quasi die Demonstranten von mir getrennt haben und mich dann durch diese Polizeisperre dann gezogen haben. Also körperlich ist mir nichts passiert und ich finde es nur ehrlicherweise auch nicht in Ordnung, Menschen dann in dieser Form körperlich anzugehen. Das ist, würde ich sagen, eine Haltung, die über das hinausgeht, was ich als Gegendemonstration, die ja völlig gut und richtig sind, die es ja auch geben muss, aber das geht dann doch über das Maß hinaus.
Nach Abschluss des AfD-Parteitags in Essen war das unsere Hauptstadt-Korrespondentin Nadine Lindner. Vielen Dank. Philipp Ballard war früher selbst Journalist. Heute ist er Abgeordneter des Rassemblement National im französischen Parlament und kämpft dort für die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dem wirft er Parteilichkeit, Propaganda und woke Entgleisungen vor. Nun liegt die Partei in der ersten Runde der Parlamentswahl vorn. Es geht in die Stichwahl. Droht also tatsächlich die Privatisierung? Mark David Cole ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für europäisches Medienrecht in Saarbrücken. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was genau der RN mit Frankreichs Rundfunk vorhat.
Ja, das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, denn der RN hat zwar jetzt im Vorfeld der Wahl und nicht nur dieses Mal, schon vor einigen Jahren hat das Marine Le Pen gesagt, davon gesprochen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu privatisieren. Das ist aber ein Schlagwort, das benutzt wird, um zu sagen, in Zukunft soll das die französischen Bürgerinnen und Bürger einfach nichts mehr kosten. Es gibt weder einen Plan dazu noch eine Ausarbeitung, wie das funktionieren soll. Und insbesondere ist es aus meiner Sicht etwas eine Vernebelungstaktik, denn in Frankreich wird seit einigen Jahren darüber diskutiert, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu aufzustellen. Da ist die Rede davon, dass eine Holdinggesellschaft gegründet wird. Der RN gaukelt sozusagen vor, eine Privatisierung würde zu einer massiven Entlastung auf Seiten der Bürger führen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann nichts mehr kosten würde. Und das halte ich für extrem unrealistisch.
Ja, lassen Sie uns über die Finanzierung gleich noch mal konkret sprechen. Jetzt aber zunächst mal über den Inhalt, denn mit dem Inhalt der Fernsehsender France 2, France 5 und von 2 Radiosendern, die der RN da auch konkret nennt, hat die Partei ein Problem. Welches Problem ist das?
Ja, das ist ein auch nicht sehr überraschendes Problem, wenn man so will. Rechtspopulistische Parteien neigen dazu, nicht nur diese, aber die vor allem davon auszugehen, dass grundsätzlich Journalisten oder besonders öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten einen Linksdrall haben oder einen linken politischen Einschlag, wenn ich das mal etwas flapsig formulieren darf, und sehen darin immer sozusagen eine Konterstimme zu deren Plänen. Und es ist nicht zufällig, dass in verschiedenen auch EU-Mitgliedstaaten, in denen es zu politischen Wechseln gekommen ist, tatsächlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk jeweils dann sehr stark unter Druck gekommen ist, wenn eher am rechten Rand stehende politische Parteien an die Macht gekommen sind. Und ob das nun stimmt oder nicht, dass es einen Linksdrall gibt, da bin ich nicht der Experte für. Dafür muss man Programmbeobachtungen machen. Nach allem, was ich als sozusagen Sekundärleser dazu vernehme, ist das eine übertriebene Verzerrung, die der RN da in den Raum stellt, zu sagen, dass sozusagen das Programm nur dazu dient, den RN oder den früheren Front National zu verhindern. Das ist aber eine Problematik, die kennt man auch in anderen Staaten, die Frage, wenn man einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einrichtet, aus guten Gründen, dann muss man natürlich bis zu einem gewissen Grad auch damit leben, dass der sehr regierungskritisch ist. Das ist ja die Idee. Und auch politische Absichten, wie zum Beispiel die vorhin erwähnte Umstellung einer Finanzierung oder Umstellung einer Struktur, Privatisierung, darauf durchleuchtet, steckt da was dahinter, was ist das? Und wenn man das dann als überbordende Kritik an der eigenen politischen Position betrachtet, ganz einfach zu sagen, das sind die Bösen und die müssen weg. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Art, das zu formulieren, ist normalerweise nicht die Rolle eines Medienrechtlers vielleicht, aber darauf kann man es wirklich reduzieren. Es ist diese Idee, das ist ein linker Rundfunk und der muss weg.
Hat denn der Rassemblement National ein Konzept? Wo will er hin mit diesem Rundfunk?
Aus meiner Sicht nicht. Ich habe bislang immer nur vernommen, er soll privatisiert werden. Und natürlich steckt darin, wenn er privatisiert wird, dann wird er vielleicht nach anderen Kriterien sich ausrichten. Also zum Beispiel mehr nach dem populären Erfolg gehen und weniger auf die Unabhängigkeit, zum Beispiel bei der Nachrichtenberichterstattung, achten. Aber das ist nur ein Schlagwort. Es gibt keinen ausgearbeiteten Plan, jedenfalls der mir zur Kenntnis vorläge. Es ist sehr, sehr pauschalierend einfach davon die Rede. So wie es jetzt ist, ist es nicht tragbar und deswegen muss es privatisiert werden.
Es gibt seit 2022 keinen Rundfunkbeitrag mehr in Frankreich. Sie haben das gesagt, der Rundfunk wird in Frankreich derzeit über die Mehrwertsteuer größtenteils mitfinanziert. Ist das dann überhaupt noch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk im engeren Sinne?
Die Finanzierung an sich kann man in unterschiedlichen Formen vorsehen für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Es geht ja nur darum, dass verhindert werden muss, dass durch die Finanzierungsweise ein Einfluss möglich ist. Und natürlich ist es so, je staatsnäher die Finanzierung ist, desto eher ist auch ein staatlicher Einfluss möglich. Also das bedeutet, der Anteil aus der Mehrwertsteuer wird durch einen Beschluss des jeweiligen Parlaments festgelegt. Und natürlich ist dann die Frage, kann man nicht durch einen Hinweis darauf, wenn das so weitergeht, beispielsweise mit der Berichterstattung, die ist zu kritisch, dann könnte das Auswirkungen haben bei der nächsten Entscheidung über den Anteil aus der Mehrwertsteuer. Das ist eine völlig andere Situation, als wir sie in Deutschland haben, wo wir glücklicherweise eine sehr luxuriöse Form der staatsunabhängigen Finanzierungsprozedur haben, Stichwort Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs und so weiter. Aber die Tatsache alleine, dass es ein Anteil ist aus dem staatlichen Budget, ist noch nicht ein Hinweis darauf, dann ist es nicht mehr eine unabhängige öffentlich-rechtliche Rundfunkeinrichtung. Das ist auch ganz interessant, im neuen europäischen Medienfreiheitsgesetz der Europäischen Union steht auch in einem Artikel drin, dass es sehr klar sein muss, dass es eine ausreichende Finanzierung geben muss, aber bewusst ist darauf verzichtet worden, das ist eine Kompetenz der Mitgliedstaaten, zu sagen, wie die genau aussehen muss.
Ja, dieses Wie, das ist eben eine ungeklärte Frage, denn der Mehrwertsteueranteil, die Frage wird neu zu diskutieren sein in Frankreich. Das war ein Übergangsmodell. Und wenn der RN tatsächlich die Regierung stellen würde, was würde das für diese Beitragsdebatte, diese Finanzierungsdebatte dann bedeuten in Frankreich?
Ja, also da sehe ich auch die größere Gefahr. Da tatsächlich eine Neuregelung gefunden werden muss und auch relativ schnell gefunden werden muss, ist das möglicherweise ein Hebel, bei dem der RN sagen könnte, ja, wir müssen jetzt eine neue Lösung finden und Mehrwertsteuer funktioniert nicht, also machen wir das durch eine Globalzuweisung aus dem staatlichen Haushalt. Und die machen wir zum Beispiel abhängig von der jährlichen Vereinbarung mit den einzelnen Rundfunkanstalten. Das gibt es bereits jetzt, aber in diesen jährlichen Vereinbarungen machen wir zum Beispiel KPIs, also Key Performance Indicators, und da kann man natürlich sehr vieles hineinschreiben, was es schwieriger macht, die Unabhängigkeit zu wahren und zu sagen, und nach einem Jahr wird das irgendwie evaluiert und dann wird gesagt, ob der Anteil höher in Zukunft wird oder geringer. Und da halte ich tatsächlich also die Gefahr für relativ groß, dass gesagt wird, also ihr müsst einfach mit weniger auskommen, so viel Geld gibt's und das ist das, was wir erwarten. Und wenn es nicht reicht, dann weiß ich nicht, machen wir einen aus den Sendern erstmal zu oder ihr werdet gesund geschrumpft. Wie das konkret aussieht, also welche rechtliche Konstruktion dann gewählt wird für diese Vereinbarung, für diese sozusagen Erfüllungsvereinbarung zwischen Staat und den Rundfunkanstalten, das vermag ich nicht abzusehen, das wird man noch sehen müssen. Und vor allem wird man dann sich überlegen müssen, wird es nicht Möglichkeiten geben, für die davon betroffenen Rundfunkanstalten möglicherweise Rechtsschutz zu suchen. Also mit anderen Worten, wird es nicht Möglichkeiten geben, wenn das zu radikal ist, was da für Umgestaltungen vorgesehen werden, das vielleicht vor die französischen Gerichte zu bringen und mittelfristig, aber erst mittelfristig Statistik möglicherweise auch ein Thema dann werden könnte für die Europäische Kommission oder für die EU insgesamt, wenn die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frankreich tatsächlich systematisch unterminiert werden würde.
All das betrifft ja sehr konkret auch ein deutsch-französisches Projekt, nämlich den Kulturkanal Arte, der finanziert wird einerseits vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland und eben dann auch von französischer Seite aus. Stünde dieses Gemeinschaftsprojekt dann automatisch vor dem Aus?
Also automatisch nicht, und soweit wird es aus meiner Sicht auch nicht kommen, dass dieses Projekt Arte als allererstes in die Zwänge gerät. Warum? Jede Veränderung, die RN einleiten würde, würde nicht bei Arte beginnen, weil bei Arte eben die Problematik ist, es ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich, der dem zugrunde liegt. Was passieren könnte, ist, so wie bei jedem anderen völkerrechtlichen Vertrag, man kann ihn relativ leicht einseitig kündigen. Man kann sogar das gleiche Ergebnis erreichen, indem man den Gesellschafter auflöst zum Beispiel. Aber das ist eine sehr weitreichende Entscheidung, die hätte auch international meiner Ansicht nach diplomatisch durchaus erhebliche Konsequenzen, ob sich der RN da so positionieren will, dass sie sagen, der Anteil, der an Arte geht, Jahresbudget ist 150 Millionen, wird hälftig getragen von den beiden Mitgliedern. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil da ist nicht so viel zu holen. Aber es ist insofern eine sehr wichtige Frage, die Sie stellen. Arte, und das ist vielleicht ein bisschen die Ironie, ist ja einer der europäischen Sender, die Idee eben als Nukleus zwischen Deutschland und Frankreich, irgendwann einmal einen größeren europäischen Kulturkanal zu schaffen. Es gibt viele Kooperationen mit anderen europäischen öffentlich-rechtlichen Anbietern, aber nur Kooperationen, also Gesellschafter sind wie gesagt nur die beiden. Und es wäre entsetzlich, wenn genau dieses Projekt angegriffen werden würde durch die politische Veränderung in Frankreich. Weil die Idee natürlich war, dass das dauerhaft ist, dass es von der jeweiligen politischen Ausrichtung unabhängig ist, dass das zementiert, dass es eine deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit eben auch im Bereich, sagen wir mal, der Kulturansprache der beiden Bevölkerungen gibt.
Unsichere Zeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frankreich. Das war der wissenschaftliche Direktor am Institut für europäisches Medienrecht in Saarbrücken, Mark David Cole. Vielen Dank. Das Deutschlandspiel gegen Dänemark, das war seit langem mal wieder einer der seltenen Momente, in denen meine Kinder lineares Fernsehen geschaut haben. Ansonsten ist Streaming die Regel. Die Mediatheken von ARD und ZDF haben ein reiches Angebot. YouTube hat einen Kids-Bereich, RTL Plus, Disney, der Markt ist riesig. Aber die Menge und die ständige Verfügbarkeit können auch überfordern. Wie entwickelt sich das Kinderfernsehen? Da ist einiges in Bewegung geraten.
Ich glaube, ich spinne.
Ja, das glaube ich auch, dass du spinnst. Und diese Frau und die ganzen Leute, ihr spinnt ja alle zusammen. Das macht ihr hier in meiner Werkstatt.
Mit neuer Geschichten vom Pumuckl ließ RTL zuletzt eine Zeichentrickserie mit großer Tradition wieder aufleben. Auch beim Kika gibt es Programm, das einerseits die Jüngsten anspricht, aber bei dem wahrscheinlich auch viele Eltern in Kindheitserinnerungen schwelgen können. Für Oliver Schablitzky, den Geschäftsführer von Super RTL, stehen aber nicht nur Serien im Vordergrund.
Wir sind im Wissensbereich mit Wissensshows wie Wuselgusel aktiv unterwegs. Im Togo Radio haben wir eigene Kindernachrichten. Dann muss ich sagen, dass das Angebot doch weiter definiert ist als ein reines Spaßprogramm. Wir versuchen Kindern natürlich die Zeit zu versüßen und gute Unterhaltung zu bieten, aber gleichzeitig sie auch zu informieren und zu inspirieren.
Aktuell laufen bei Super RTL aber unter der Woche im linearen Fernsehen nur fiktionale Formate. Am Wochenende finden zumindest zwei Magazinsendungen statt, darunter eine Zusammenarbeit vom Krümelmonster mit Koch Steffen Hensler.
Durchschneiden, Fruchtfleisch raus, aber das mache ich mal. Krümelmonster, du kannst was anderes machen. Das restliche Gemüse kleinschneiden.
Das mache ich, ja.
Beim Kika sind solche Sendungen unabhängig vom Wochentag sichtbarer. Neben Klassikern wie Löwenzahn oder den Logo-Nachrichten gehört auch die Doku-Reihe Schau in meine Welt dazu.
Ich glaube, es liegt mir einfach Blut zu tanzen. Mein Papa hat getanzt, mein Opa. In Syrien haben ja sehr viele Leute getanzt. Und ich glaube, immer wenn man tanzen kann, dann muss man sich bewegen.
Für Sven Steinhoff, den kommissarischen Programmgeschäftsführer bei KiKA, sind genau solche Formate sowohl heute als auch zukünftig ein Kernelement des Angebots.
Wissen, Bildung, Beratung, Kultur, Meinungs- und auch geschmacksbildend, auch durch eine gewisse Partizipation und Interaktion mit der Zielgruppe, um einfach dort auch konkurrenzfähig zu sein, was anzubieten, was weiterhin uns als Öffentlich-Rechtliche auch ausmacht.
Alle Wettbewerber im deutschen Kinderfernsehen, darunter auch Disney und Nickelodeon, setzen weiterhin auch auf lineares Fernsehen. Damit sind sie laut Maja Götz gut beraten. Sie leitet das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen, das zum Bayerischen Rundfunk gehört.
Gerade im Alltag von Kindern ist manchmal diese zeitliche Strukturierung etwas sehr Angenehmes, weil Kinder dann eben erfahren, dass es auch was Schönes ist, sich auf das Sandmännchen zu freuen und danach ins Bett zu gehen. Und eben dieses Ich lasse mich überraschen, was, wenn ich eben nur online eine Folge nach der anderen anschaue, verloren geht.
Das Erleben im Moment, etwas, das vor allem das lineare Fernsehen bieten kann, will sich auch RTL beibehalten. Für einen neuen Kindersender möchte das Kölner Unternehmen die Satellitenfrequenz von Nickelodeon übernehmen. Hier muss noch das Kartellamt zustimmen. Dennoch bleiben die diversen Streaming-Angebote auch in diesem Bereich nicht ohne Folgen. Sven Steinhoff vom KiKA bemerkt auf dem Markt einen gestiegenen Wettbewerb.
Jeder versucht, die Aufmerksamkeit von Kindern und auch natürlich der Zielgruppe Eltern in irgendeiner Weise zu ergattern. Die mobile Variante spielt eine zentrale Rolle mittlerweile. Und da müssen wir uns natürlich auch neu orientieren.
Wie bei vielen anderen öffentlich-rechtlichen Sendern soll deshalb die Mediathek schnell wachsen. Für Maja Götz ist das Streaming aber nicht die größte Herausforderung. Sie bemängelt eine steigende Kommerzialisierung.
Dass nicht Redaktion und Menschen, die dafür ausgebildet sind, für Kindern etwas Interessantes, Spannendes zu machen, sondern eben Spielzeughersteller eigene Formate anbieten. Das hat schon eine Dimension angenommen, die war zumindest so stark früher nicht da.
Solche Tendenzen gibt es aber auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Vom Vorschulprogramm Kikaninchen sind zum Beispiel schon länger diverse Fanartikel auf dem Markt. Am Ende verfolgen aber viele Wettbewerber im Kinderfernsehen zumindest ein gemeinsames Ziel, sagt Oliver Schablitzky von Super RTL.
Was wir ja auch sehen, und das sehe ich als eine große Gefahr, ist, dass sich Kinder zunehmend früher auch in andere Welten bewegen. Also zum Beispiel auf YouTube, zu TikTok. Und da finden sie nicht immer Angebote, die für sie gemacht sind und für sie kuratiert sind. Und das ist die Chance, die wir im Kinderfernsehen noch haben oder im Kinderunterhaltungsbereich, dass wir eben da auch noch, solange sie bei uns sind, darauf achten können.
Sagt Oliver Schablitzky, Geschäftsführer von Super RTL, im Beitrag von Kevin Barth. Der US-Konzern Meta könnte gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen. Konkret geht es um das Bezahlmodell auf den Plattformen Facebook und Instagram, heißt es von der EU-Kommission. Seit November kann man beide Angebote für 9,99 Euro werbefrei nutzen. Wer sie allerdings weiterhin gratis nutzen will, muss personalisierte Werbung akzeptieren, auf Basis der von Meta gesammelten Daten. Und genau damit hat die EU-Kommission ein Problem. Und jetzt droht dem Konzern eine Milliardenstrafe. Wir werden das beobachten. Das war das Medienmagazin Medias Res zum Wochenstart. Maike Albart übernimmt mit dem Büchermarkt. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag.